Hier ist die Reederei Rudolf, der Interview-Podcast mit mir, mit Chris Rudolf. Ich freue mich, dass wir heute mit Mia sprechen. Mia, das sind Mieze, Gunnar und Andi, Penn. Nicht verwandt oder verschwägert mit Sean?
Nee.
Hat sich wahrscheinlich auch schon jeder gefragt, oder?
Ja.
Und euer Bassist Robert muss noch den Newsletter machen, der ist nicht dabei.
Einer muss ja, der hat vorhin den kürzesten gezogen, oder? Ist er dran?
Da ist er dran. Ich freue mich besonders, dass ich da bin. Ich habe nämlich gedacht, wir sehen uns morgen. Und ich habe mit eurer Presselady vorhin noch telefoniert. Und bevor wir auflegten, sagte ich, ja, dann bis morgen. Und sie, was? Das Interview ist heute.
Ah, und da bin ich. Schön, dass du Zeit hattest heute.
Ja, oder? Schön, dass ich Zeit hatte. Schön, dass ihr Zeit habt und schön, dass ihr ein neues Album gemacht habt. Nummer 7. Mhm. Mieze grinst. Mieze freut sich. Limbo. Bist du stolz?
Ich liebe dieses Album sehr. Vor allem ist jetzt einer der schönsten Momente. Es ist fertig, es geht raus und muss jetzt auf eigenen Beinen laufen. Und ja, es ist immer ein ganz besonderer Moment, weil du hast es nicht so im Griff. Du kannst an jeder Textzeile feilen, an jedem Wort, beim Recording, am Ausdruck, an der Musik bis zum Schluss. Aber laufen lernen muss das Ding von alleine.
Laufen und tanzen lernen. Ich finde gerade Limbo, also ist der Titeltrack, ist auch der erste Track. Ich habe weiter gehört als über den ersten Track hinaus.
Toll.
Oder? Mhm. Weil ich den ersten Song toll finde. Mhm. Ich komme gerne immer wieder auf Limbo zurück. Limbo ist ja so eine Tanzart aus der Karibik, glaube ich, wo man so unter einer Stange hindurch, sehr ungesund für den Rücken.
Ja.
Ne? Deshalb machen wir das heute auch nicht vor.
Mhm. Klingt auf jeden Fall einfacher, als es ist. Ne? Man denkt bei Limbo an Easy Living. Und wenn man dann tatsächlich mal Limbo tanzt, merkt man, dass es eine große Herausforderung ist. Ne? Ist es so? Also, weiß nicht, wann hast du das letzte Mal Limbo getanzt?
Oh, das ist eine Weile her.
Ja.
Und du?
Ich erinnere mich tatsächlich an einen sehr legendären Limbo-Tanz. Und zwar hat Nina Hagen ein Benefizkonzert in einer Kirche in Berlin-Mitte gespielt. Und wer Nina Hagen kennt, der weiß, die entert sofort die Situation. Und das war wirklich eine ganz ausgelassene Stimmung dort. Und mit einer Freundin haben wir dann so Mikrofonständer zu Limbo-Stangen umfunktioniert und haben dann während des Nina-Hagen-Konzerts Limbo getanzt. Ziemlich legendär und wirklich höchstgradig amüsant.
Die Herren sind jetzt verdächtig still. Wie ist eure
Limbo-Geschichte
so? Also ich habe keine Limbo-Geschichte. War gerade kurz geistig abwesend, weil ich mir vorgestellt habe, wie es so wäre, Tanzübungen in Podcasts einzubauen.
Das ist ja das Schade, dass man das nicht sehen kann.
Ja.
Deshalb machen wir es ja heute auch.
Deswegen habe ich darüber nachgedacht, wie das so wäre. Nein. Ansonsten, ich habe tatsächlich keine Limbo-Geschichte. Also sowas, die kann ich nicht erzählen. Also
Limbo ist eine Haltung, ja?
So.
Limbo ist ein Tanz, aber in unserem Fall ist Limbo eine Haltung zum Leben. Wie nimmst du die Hürden, die das Leben dir gibt?
Ich habe gelesen in einem Text, den wahrscheinlich jetzt euer Bassist auch im Newsletter verschickt, weiß ich nicht. Es gibt anstrengende Optimisten und anstrengende Zweifler in der Band. Mhm. Das macht den Limbo zwischen Übermut und Verstand aus. Wer ist hier im Team Zweifler und wer ist Optimist? Mieze ist?
Die Optimistin.
Okay. Die Herren sind zum Zweifeln.
Andi ist Team Mietz Optimismus. Robert ist ja Sternzeichen Waage. Der kann es ganz gut. Und ich bin der Zweifler.
Okay.
Ja.
Also, erstaunlicherweise hatte der Zweifler in der Band die Idee zu dem Song Limbo, in dem es ja durchaus um Optimismus geht. Optimismus als ganz bewusste Haltung zum Leben in einer Zeit, in der man durchaus als mutig gelten kann, wenn man optimistisch ist. Und das hat uns alle irgendwie auch gepackt, dass Gunnar dieses Thema angebracht hat.
Vor allem ist eigentlich auch der interessante Punkt, den du gerade ansprichst, weil gerade in so Zeiten wie jetzt ist es natürlich ein schmaler Grat zwischen Mut und Naivität. Und ich finde, der entscheidende Kniff, der auch tatsächlich zutrifft, ist, dass eigentlich, also Optimismus ist halt eine Entscheidung, weil ansonsten ist es halt Naivität. Das bedeutet, es ist keine Ignoranz der Schwierigkeiten gegenüber, sondern es ist ein quasi mit vollem Verständnis und im Angesichts der Schwierigkeiten zu sagen, man versucht, das Problem zu lösen oder sich dem irgendwie zu widmen.
Genau, also diese Behauptung in Limbo, diese Optimismusbehauptung kommt ja aus der Erkenntnis, dass es also auch nur einen Optimismus geben kann, wenn es auch einen Pessimismus gibt. Also Dinge werden wirklich und wahr, dadurch, dass man auch ihr Gegenteil kennt.
Und Yin und Yang?
Ja, also dass auch quasi das Gegenteil davon Realität ist. Und es ist so, wie Andi sagt, es ist eine Haltung, es ist eine Verrenkung. Es ist, also ich habe lustigerweise oder interessanterweise oder glücklicherweise, nachdem der Song fertig war, ein Zitat von Federico Fellini gelesen, der gesagt hat, wenn ich mich nicht zum Optimismus zwingen würde, würde ich gar nichts mehr machen. Das geht dann noch weiter, da geht es darum, dass er sich gerne irrt, dass er, aber es, also das finde ich ist so eine, das ist sowas, das genau das ist damit gemeint. Es ist eine Entscheidung. Und dieses Zitat von Fellini ist auch schon 50 Jahre alt oder 40 Jahre alt. Also wir nehmen das gerade so wahr, als wäre das schwierig oder unmöglich, sich zu Optimismus zu committen heutzutage. Ich glaube, das war vor 40 Jahren nicht leichter. So, ich glaube, jede Zeit hat ihre Widerhaken und ihre dunklen und ihre hellen Seiten. Am Ende ist es sowas wie Glauben und Zweifeln ist das gleiche wie Glauben und Glauben ist das gleiche wie Zweifeln. So, es ist so ein Mindset, was man sich anziehen kann.
Da kommen schon wieder neue Songideen, oder? Was hast du gerade, wenn ich indiskret sein, Nietzsche hat gerade notiert.
Ja, ich fand es schön,
Tatsächlich.
Hat gesagt, Dinge werden wahr durch ihr Gegenteil. Das fand ich sehr schön. Und es ist wahr.
Die Kleider hast du immer dabei für plötzlich immer. Großartig.
Also ich habe das mal eine Zeit lang versucht zu ersetzen durch Tippen, aber ich liebe es einfach. Ich schreibe da nicht nur, ich male dann, ich bin auch eine von denen, ich male dann immer so Kringel an die Seite. Oder lustige Gesichter. Wir haben ja tatsächlich daraus mit Zirkus die Zugabe schon mal ein ganzes Buch gemacht und das gehört nach wie vor zu mir.
Ich finde auch, wenn man was schreibt, kann man es viel besser auch wieder durchstreichen, wenn es einem nicht gefällt. Das ist, wenn man tippt, dann kann man es löschen, aber es ist nicht dasselbe.
Ich finde das fantastisch. Das ist eine, also das ist eine von den Sachen, für die ich Nietzsche absolut bewundere. Also deswegen, weil du das schon so lange machst, dass du da eine Übung drin hast, dass du eine flüssige Handschrift hast, dass das schnell geht, dass das leserlich ist, gut aussieht, so. Ich finde das mega toll. Also ich habe es noch keinem verraten, aber ich habe mir vor 2 Monaten so ein Büchlein gekauft, wo ich jede Woche versuche, 3 Seiten voll zu schreiben.
Und hast du schon mal reingeschrieben?
Ja. Irgendwas, also um meine Handschrift wieder zu kultivieren und auszupacken, weil ich gemerkt habe, dass mir das total verloren geht und ich das super schade finde. Und darf ich jetzt hier in diesem Podcast verraten, habe ich noch niemandem erzählt.
Großartig, freue ich mich. Ne? Ihr habt jetzt beide gesagt, in Zeiten wie diesen ist schwierig, sich zu Optimismus. Was machen diese Zeiten aus? Was ist so schwierig an den heutigen Zeiten?
Naja, ich finde, wenn man sich die politische Situation, also hierzulande, die ja leider auch nur eine quasi so eine Spiegelung einer weltpolitischen Situation ist, anguckt, dann muss man tatsächlich auch fast Optimist sein, um nicht den Glauben an so Geschichte und das so, dass es immer ein Upgrade sein sollte, so Erfahrung, es ist was Beschissenes passiert, so wir lernen daraus. Das ist jetzt nicht so, dass irgendwie die Menschheit auf so einem Planet gelebt hat und jetzt kam von Außerirdischen so ein Problem uns übergeholfen, dann sind ja alles hausgemachte Probleme, wovor auch Leute schon, weiß ich, schon vor 50 Jahren gewarnt haben. Das Problem ist, dass irgendjemand muss mal anfangen, diese Scheiße, die Karre aus der Scheiße zu ziehen. Und dafür brauchst du Kraft. So, und das, weil du musst auch daran glauben, dass das geht, weil sonst, warum sollte man das tun? Und das, es ist, und ich finde diese Debatte, also diese quasi Naivität, / Optimismus, dieser Zwiespalt, den empfinde ich eigentlich besonders schwierig und wichtig, aber auch zu thematisieren, wenn es darum geht, sage ich mal, Verbündete zu finden. Weil ich finde, dass oft in der progressiven Seite der Gesellschaft, also die Seite, die Probleme benennt und die Seite, die auch Lösungsansätze hat, dass da so oft Zwietracht ist, weil halt irgendwas nicht korrekt ist. Natürlich ist es völlig klar, also nicht nur, weil wir Kinder haben, sondern auch generell ist es klar, dass diese Klimaproblematik angegangen werden muss. Und zwar im großen Stil. Es ist leider oft so, dass wenn man dann mit so einer vermeintlich naiven Nachricht wie ey, wir müssen dran glauben, vorgeht und dann ist jemand, der eigentlich das genauso sieht wie wir oder wie ich, könnte dann sagen so, ja, aber ist das nicht ein bisschen naiv? Und schon ist quasi der Funke verbrannt.
Was mich verunsichert oder betrübt oder mir Angst macht, ist, diese Verschiebung, also auch diese Verschiebung von Diskussionen. Und ich glaube, es hat damit zu tun, dass man diese menschenverachtenden und krassen Sachen, die man so hört, jetzt einfach lauter hört. Ich befürchte, sie waren schon immer da, aber jetzt gibt es Leute, die mehr Zutrauen und Mut haben, diese Dinge auszusprechen. Und das finde ich krass, weil ihnen auch Mut gemacht wird, weil es in diesem Land einen Verfassungsschutzpräsidenten gab, wo du dachtest, was ist denn hier los? So, wo kommt der denn her? Wieso darf der denn das? So, also ich finde, diese Dinge sind alle so. Das wird so eine explosive Mischung in meinem Kopf, wo ich mich wirklich zwingen muss, mir Gutes einzureden und gleichzeitig weiß, dass es immer wieder gut ist und wichtig ist, also auch meine eigene Überzeugung rauszuposaunen und zu sagen, ey, wenn ich über sowas wie Sea-Watch nachdenke, so, es geht hier nicht um Obergrenzen oder um Zumutbarkeit oder sonst was, sondern es geht hier um also ein Mindestmaß an Menschenwürde. Punkt. Und darüber will ich nicht diskutieren. Also ich finde, du kannst als Mindset alles mitbringen und dich mit mir wirklich über alles streiten. Und wir können unterschiedlicher Meinung sein in ganz vielen Dingen. Aber also, wenn du nicht begriffen hast, dass ich keine Lust habe, Unterschiede zu machen zwischen Menschen aufgrund ihrer Sexualität, ihrer Herkunft, ihrer Religion, dann will ich nicht mit dir reden, weil du was ganz Entscheidendes nicht verstanden hast. Mhm. Und genau das wird gerade in Frage gestellt. Und zwar laut und immer lauter. Und das macht mir Angst.
Mhm. Wir brauchen ein Klima für Ideen, wie wir miteinander reden können. Als Menschen. Und zwar unabhängig von Parteien, unabhängig von Geschlecht, sexueller Orientierung und irgendwas, sondern einfach als Menschen. Und ich glaube, dafür braucht es im Kopf eine Freiheit. Und ich habe das Gefühl, die wird immer mehr einzementiert durch Sachzwänge, durch Ängste. Und diese Angstfreiheit, sich da zu erkämpfen, finde ich total wichtig.
Ja, aber trotzdem finde ich, ich finde das wichtig, einerseits über Freiheit nachzudenken, andererseits finde ich es auch wichtig, bestimmte Grenzen dieser Freiheit einfach unmissverständlich klar zu machen. Also wirklich klar zu machen. Meine Freiheit hört da auf, wo deine Freiheit anfängt, Andi. Du bist heutzutage ein linksversifftes Arschloch, wenn du dich zum Grundgesetz committest. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Also, und dieser Shift, den finde ich einfach so krass. Und deswegen muss man bei allem Verständnis für alle möglichen Mindsets klar machen, worüber ich nicht diskutiere.
Also das, was du meinst, ist ja gewissermaßen auch Hass ist keine Meinung. Ne? Darüber
richtig.
Diskutiere ich nicht.
Ne? Ja.
Wir wollen über das aktuelle Album reden, aber trotzdem nochmal in das Jahr 2004 zurück. Da gab es den deutschen Vorentscheid für den ESC. Ihr wart mit Hungriges Herz dabei. Und großartiges Line-up damals. Wenn man all diese Leute zusammenkriegen würde bei der Silvesterparty am Brandenburger Tor, könnte man sich ernsthaft überlegen, da mal wieder hinzugehen. Sabrina Setlur, Westbam, Scooter und Mia.
Mhm. So. Max Mutzke war
dabei. Max Mutzke hat gewonnen. Genau. Ja. Ihr wart beim Vorentscheid dabei. Was für ein Gefühl geht den Leuten jetzt flöten, die keinen Vorentscheid mitmachen dürfen? Ist doch schade, oder?
Ja, man muss aber auch sagen, auch das wurde innerhalb der Band heiß diskutiert. Oh. Weil als Elektro- und Independent-Musiker, als die wir uns damals ganz stark verstanden haben, war es natürlich alles viel zu Mainstream. Den Ausschlag hat dann eben gegeben, dass das komplette Konzept überdacht wurde und es sich ja geöffnet wurde für wirklich neue Musik und wilde Stile. Wirklich richtig geil, richtig mutig, ja. Und wir haben damals eben schon das Mia-Credo ist, Leben muss erlebt werden. Also wenn du was verändern willst, dann musst du dabei sein und das verändern. Kannst nicht immer von Weitem sagen, der muss aber anders werden und nichts machen, ja. Und das heißt, es war ein steiniger Weg für Hungriges Herz letztendlich in diese Veranstaltung. Und ich bin ja so froh und glücklich, dass wir das gemacht haben, weil das war die Bühne und die Erfahrung, die Hungriges Herz auch gebraucht hat. Also deswegen bin ich froh, dass wir das erleben konnten, dass sich so eine Veranstaltung verändert und entwickelt, halte ich für normal. Was uns natürlich flöten geht, ist eine total geile Party. Das ist auf jeden Fall mal klar. Und vielleicht wird es dieses Jahr mal so gemacht und nächstes Jahr wieder anders. Aber in diesem Wettbewerb war schon immer Bewegung drin.
Apropos geile Party, Hungriges Herz, zumindest was den Text angeht, kam damals zustande, weil du einen Flyer für eine Schwulen- und Lesbenparty, Hungrige Herzen, im SO 36, glaube ich, fand die statt, gefunden hast. Das hat dich inspiriert. Und du hast gerade auch auf die Buntheit der Community, also Schwule, Lesben stehen sehr auf den ESC und sind treue Fans seitdem.
Ja, also wir haben ja
sie sind treu.
Also wir kriegen E-Mails, weißt du, wir kriegen, wir sollen auf Hochzeiten spielen, wir sollen Heiratsanträge und cool. Also da kriegt man ja mit, was für Leute sich melden. Wer heiratet denn da wen oder wer möchte wen heiraten? Wer hat dann was vor? Und also insofern, und das sind immer Geschichten, ey, wir waren da und da das erste Mal, es war 2003 da und da, also insofern ist uns schon, also sind wir dessen gewahr, dass das Leute sind, die uns schon länger auf dem Zettel haben und denen wir auch offensichtlich irgendwas bedeuten, glücklicherweise.
Und wir dürfen seit Jahren auf den verschiedensten CSDs spielen und ich bin sehr, 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 sehr dankbar dafür, ehrlich gesagt.
Habt ihr dieses Jahr mit dem ganzen Tour-Theater zu Limbo Zeit für CSDs? Ja. Oder hat noch keiner gefragt? Die fragen immer spät an.
CSD Stuttgart ist schon fest eingeplant.
Ich glaube, dass sie auch schon lange gefragt haben. Ja. Tatsächlich war es die letzten Jahre oft so, dass ein paar angefragt hatten und wir das dann nicht machen konnten. Also es ist schon uns ein Bedürfnis, das zu tun, aber es muss natürlich auch passen.
Allein, ich meine, legendär war der abgesagte CSD in Berlin. Das war auch wirklich legendär.
Wegen der Sturmwarnung.
Wegen der Sturmwarnung. Und dann musste diese ganze Veranstaltung abgesagt werden. Und wir waren aber da mit unserem Tourbus, mit unserem Equipment. Und wir waren so, das können wir jetzt nicht so stehen lassen. Wir können es jetzt gar nicht glauben. Und haben irgendwie mit unserer Crew gequatscht, ist hier irgendwo Strom? Weil es waren ja so viele freiwillige Helfer auch noch da und vor Ort und haben abgewartet, was passiert. So, dass wir ein illegales Konzert unterm Brandenburger Tor gegeben haben. Und das war zum Beispiel was, das hat sich auch bei mir total eingebrannt. Und damals haben wir mit einem Handschlag gesagt, okay, wir kommen nächstes Jahr wieder, ja. Und das hat dann geklappt. Mhm. Das war ziemlich toll.
Das klingt auch ziemlich toll. Ihr habt es vorhin schon erwähnt, ihr seid alle inzwischen Papas und Mama, in dem Fall von Mietze. Ihr seid ja als Schülerband gestartet vor 22, 23 Jahren. Habt jetzt Kinder, die teilweise, sehe ich das richtig, eventuell schon in die Schule gehen?
Ja, ich eigentlich alle, also Teenager. Also,
Teenager, ja. Okay. Ich weiß nicht, wie wahnsinnig gerne ihr damals zur Schule gegangen seid. Man erlebt das ja jetzt nochmal mit durch die Kinder. Ist Schule immer noch so scheiße, wie man es früher fand? Oder fand man Schule vielleicht früher toll?
Also ich finde, wenn das Zensuren gab, fand ich doof. Aber Schule fand ich eigentlich gut. Und meine Tochter, der geht es eigentlich ähnlich. Also so, die hat da Bock drauf.
Ich meine, Anni und ich, wir haben uns ja in der Schule kennengelernt. Ja, die Abiturphase war sicherlich die härteste Phase, aber auch mit die schönste. Also da haben wir uns kennengelernt und insgesamt hat sich da eine Clique und Freundschaften entwickelt, die seitdem bestehen. Und ja, ich habe am meisten von uns die Schule gewechselt. Viele Gründe, viele Schulen und fand es eigentlich sehr interessant. Also ich war ganz oft die Neue so in der Schule und hatte eigentlich oft die Chance, so auch neu immer zu beginnen. Für mich war es interessant, wie funktionieren Gruppen. Das habe ich total früh eben gelernt. Nicht, weil ich wollte, sondern weil ich musste. Und das hat mich begleitet. Und auch diese Erfahrung, die man sammelt, ist, wer ist beliebt, wer ist nicht beliebt. Ich habe auch Mobbing erlebt. Und das sind Dinge, die prägen einen fürs Leben einfach.
Kannst du erzählen, warum man dich...
Weil ich die Neue war.
Ach, du warst die Neue, das war das Problem.
Das hat schon gereicht.
Ja, manchmal reicht
das
schon.
Es braucht ja manchmal nicht viel. Mhm. Ja. Da bin ich dann auch weg. Also ich glaube auch, so Mobbing ab einem gewissen Grad ist die einzige Rettung weg. Schule wechseln. So wie wenn man Freunde hat, die einem nicht gut tun, dann muss man den Freundeskreis wechseln.
Hören eure Kinder die Musik von mir?
Zum Teil.
Okay.
Strengste Kritiker?
Die sind streng.
Sehr gut.
Also, okay.
Ja, gut.
Testet ihr eure neuen Songs oder ein neues Album? Vielleicht jetzt eher als noch beim letzten, vor 4 Jahren oder 5 Jahren. Wenn ihr ein neues Album habt, die im Studio wart, die Songs produziert habt, habt ihr da vielleicht so kleine Test? Publika, falls das der Plural ist von Publikum?
Ich spiele es dann irgendwann meiner Freundin vor, die ja auch Sängerin ist und die ist aber extrem hart in ihrem Urteil. Aber es ist gut, weil das ist gut für mich, weil ich merke, weil nach so einer Kritik, wie schnell man dann wieder aufsteht, zeigt ja auch, wie wichtig einem das ist. Und auch man merkt, man lernt ja auch daran zu unterscheiden, was ist persönliche Meinung und was ist kritikwürdig. Also es gibt ja so Sachen, wenn man einen Text schreibt und da ist ein Schreibfehler drin, der objektiv da drin ist und jemand sagt, da ist ein Schreibfehler drin, da kann man sich natürlich drüber aufregen, aber er hat nun mal recht. Hm. So. Und dann gibt es Sachen, wo der eben sagt, so, ich finde aber Geschichten über Wälder nicht toll. Und da kann ich sagen, ja, das tut mir jetzt leid für dich, aber ich mag die halt so. Und sowas, das kriegt man bei so Sachen recht gut raus. Aber bei meiner Tochter, ich würde sagen, die ist nicht objektiv.
Aber witzig ist zum Beispiel, Gunnars Partnerin ist auch sehr kritisch und das ist dann schon fast immer so eine Instanz, ne? Wenn Gunnar dann sagt, ja, also das Lied ist gut angekommen oder das Lied ist nicht so gut angekommen.
Das inzwischen sind meine Kinder aber auch eine Instanz, natürlich. Ah, ja. Interessant. So, also genauso wie Andi sagt. So, es ist ja, also da ist ja wichtig, irgendwie auch Meinungen zu hören und Geschmäcker zu hören und so. Und das ist ja, das inspiriert einen ja auch. So.
Mein Leben ist so turbulent, dass meine Familie eigentlich immer die Letzten sind, die was zu hören kriegen. Meist wurde es dann schon lange veröffentlicht und die schicken mir dann die Veröffentlichung und sagen, na schön, du hättest ja ruhig mal was sagen können. Also leider kriege ich das noch nicht so gut hin, aber ihr seid meine leuchtenden Vorbilder. Ich arbeite daran.
Mia geht natürlich mit den neuen Songs
auf Tour.
So, ab 30. April. Was macht ihr mit euren Kindern dann? Die müssen zur Schule gehen, bleiben logischerweise hier. Wird dann telefoniert, ge-SMS't oder sind die auch mal ganz froh, dass der Vater nicht da ist?
Wir touren schon sehr, sehr lange sehr familienfreundlich, weil wir lieben unsere Familien und wir lieben das Touren. Und wir haben über die Jahre einen Modus operandi rausbekommen, wie wir beides sehr gut unter einen Hut bekommen. Weil wir können nur gut arbeiten, wenn wir auch glücklich sind mit unserer Familie. Das ist zumindest unsere Erfahrung. Das mögen andere Leute anders sehen. Weshalb ich es so liebe, endlich auch mit diesen Liedern auf Tour zu gehen, ist, weil wir ja permanent getourt haben, auch während wir das Album geschrieben haben. Ich war ja erst der Meinung, das geht nicht. Ich kann ja Dinge nur nacheinander, ich kann die nicht parallel, aber wir haben es irgendwie geschafft. Und wir haben ja die Lieder schon gespielt, da waren die noch nicht veröffentlicht. Und immer so, ach, wie immer so, oh Gott, kann man das überhaupt schon spielen? Das kennt ja kein Mensch. Wahrscheinlich finden die das dann voll blöd und so. Und wir haben so positive Erfahrungen damit gemacht, dass es mich jetzt einfach juckt, auch alle anderen neuen Lieder auf die Bühne zu kriegen. Und ich habe beim Schreiben schon immer gemerkt, dieses Lied, das muss nach einem Lied wie Freund gespielt werden. Oder, das spielen wir Limbo, kombinieren wir irgendwie mit Tanz der Moleküle oder sowas. Also ich habe schon die Setlist geschrieben und weiß schon, was ich anziehe und wie das Licht sein muss und so. Das ist diesmal anders bei dem Album. Das ist tatsächlich alles parallel entstanden.
Also ich kann mir sehr gut vorstellen, wie man Songs von dem neuen Album, auch wenn die Leute das noch nicht kannten, spielen kann. Weil ich finde, es gibt ganz viele Songs, die instantly funktionieren, unter anderem, weil sie eine großartige, lebensbejahende Bassline haben. Wir haben ja über Optimismus gesprochen, also richtig im Falschen, Reisen und Limbo natürlich. Viel Erfolg mit der Platte und eine ganz tolle Tour.
Herzlichen Dank.
Vielen Dank, war eine Freude mit dir.